Guten Morgen, liebe Geschwister. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen sein dürfen unter dem Wort. Und eigentlich könnte ich jetzt gleich wieder gehen, denn unser lieber Bruder hat uns bereits sozusagen den kurzen roten Faden oder die Essenz über das gesagt, was wir in den beiden Diensten zu dem genannten Thema betrachten wollen. Gottes Weg mit seinem zwölfstämmigen Israel. Bevor wir da einsteigen, muss ich noch eine Korrektur anbringen. Unser Bruder Matthias hat mich aufmerksam gemacht, dass ich an einer Stelle was Falsches gesagt habe. Und zwar in Galater 6, Vers 2, wo es da heißt, einer trage des anderen Last und also erfüllet das Gesetz des Christus. Dort habe ich gesagt, es wird im Griechischen das Wort entolä stehen. Da steht auch das Wort nomos, ja, dass das korrigiert ist, ja, dieser Fehler. Und aber natürlich ist es nicht das Gesetz vom Sinai, ne, sondern es ist hier von dem Gesetz des Geistes, des Lebens die Rede, von dem der Paulus in Römer 8, Vers 2 spricht. Ja, also das noch als Korrektur hinterher. Das ist sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig korrigieren. Das möchte ich damit auch erledigt haben. Nun möchte ich, bevor wir anfangen, möchte ich gleich ein paar Warnungen aussprechen. Also die beiden Dienste werden keine erbaulichen Dienste sein, in der Form, dass wir uns ruhig zurücklehnen können und uns an vielen Dingen erfreuen. Ja? Denn es wird sehr viel Negatives zu berichten sein, weil eben, wie unser Bruder in der Einleitung sagte, das Volk Israel eben nicht seiner Bestimmung gerecht geworden ist durch Ungehorsam. Und das hat zur Folge, dass wir sehr viele negative Dinge sagen müssen. Ja? Aber wenn wir Israel lieben, und zwar richtig lieben, dann müssen wir es mit den Augen Gottes sehen. Und die Augen Gottes, die hat er uns praktisch stückweise niederschreiben lassen im Alten und Neuen Testament. Und deshalb müssen wir hier sehr nüchtern sein. Ja? Und wir müssen mindestens 10 Schritte zurückgehen, um die Sache nüchtern zu sehen, auch was heute in Israel passiert. Eine kleine Einführung möchte ich machen zu dem Thema, wenn ein vom Gottesgeist neugezeugter Mensch ohne Vorbehalte menschlicher oder theologischer Art in kindlichem Glaubensgehorsam die ganze Schrift zu lesen beginnt, und zwar dort, wo Gott sagt, im Anfang. Ja? Wenn er dort beginnt, dann merkt er sehr schnell, dass Gott einzelne Menschen und schließlich ein ganzes Volk zu seiner Zweckbestimmung in Liebe auserwählt hat. Das heißt, er hat die nicht Auserwählten durch die Auserwählten gesegnet. Oder wird sie segnen? Das ist ein ganz wichtiges göttliches Prinzip, das uns auffällt, wenn wir wirklich konsequent die Schrift durchlesen. Zweitens stellt er fest, dass es zwei wesentliche Heilslinien und auch Heilsträger gibt, ganz nach dem Modell Adam und Eva. Zwei Menschen, zwei Bilder für die Heilsträger Gottes. Adam, der männliche Teil, der Leib des Christus, Eva, der weibliche Teil, die Ehefrau des Christus. Zwei Wege. Ja. Vorher war es einer. Dann wurde Adam geteilt und ab dem Zeitpunkt läuft es sozusagen zweigleisig in der Geschichte Gottes, wobei es natürlich zeitlich gesehen auch hintereinander geschaltet ist. Das wissen wir ja. Ich habe bewusst betont, glaubensgehorsames Lesen der ganzen Schrift ist dazu gefragt. Nur auf diese Weise erschließt der Herr seine Heilsoffenbarung, sein Evangelium an die Menschen. Die ganze Schrift ist Evangelium und beinhaltet Geschichte des Kosmos, Prophetie, Heils- und Vollendungsprogramm unseres Gottes. Unser Leser, möchte ich mal weiter sagen, sieht weiter, dass Israel von Gott das Land Gottes zugewiesen bekommt, etwas mehr als 400 Jahre dem Abraham zuvor verheißen. Sie müssen dazu vorher in Ägypten zu einem Volk werden und warten, bis die Sünden der Kanaaniter voll sind, denen Gott vorher jenes Land zugewiesen hatte. Jehova erweckt ihnen Mose, der sie dann aus Ägypten herausführt. Nach dem Auszug, im Zusammenhang mit dem Ehebund, den er dabei mit seinem 12-stämmigen Volk Israel geschlossen hatte, erklärt ihnen Jehova Gott am Horeb ihre Bestimmung als Nation. Und das hat unser Bruder schon eingangs vorweggenommen, ja, möchte ich sagen. Und ich bin dankbar und es ist für mich eine göttliche Bestätigung, ja, dass er genau dieses Wort gelesen hat, weil dieses Wort ist die Überschrift über Gott, über Israels Geschichte. Und wenn wir dieses Wort aus dem Auge verlieren, dann gehen wir komplett in die Irre mit der Deutung Israels. Ich möchte es jetzt nicht mehr lesen, ja, ihr habt es ja schon gehört. Obwohl diese Bestimmung Gottes der Formulierung nach an Israels Gehorsam gebunden ist und damit ist es eine bedingte Verheißung, so erkennen wir, wenn wir die Schrift weiterlesen, dass Gott auch diese bedingte Verheißung einlöst. Das heißt, wenn Israel ungehorsam sein wird, dann macht es an der Bestimmung Gottes für sein Volk überhaupt nichts aus. Der Paulus erklärt uns in Römer 3, Vers 3, was denn, wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube oder ihre Untreue oder ihr Ungehorsam die Treue Gottes aufheben? Niemals. Ja. Also hängt zwischen diesen beiden Versen, ja, könnte man fast sagen, hängt Gott die Geschichte Israels auf. Einerseits die bedingte Verheißung, Königreich, Eigentumsvolk, heilige Nation, Priestervolk an alle Nationen. Und wenn sie aber ungehorsam sind, dann hebt Gott die Treue, dann hebt der Ungehorsam des Geschöpfes die Treue Gottes nicht auf. In keinem Fall. Sonst würden wir ja längst nicht mehr hier sitzen. Ja? Wie oft war ich untreu meinem Gott? Ja? Und wenn er mich weggeworfen hätte, wegen meiner Untreue, dann wäre ich sicher nicht hier heute. Gottes Heilsplan an seinem Volk geht dem Heilshandeln an den Nationen als ganze Völker durch sein 12-stämmiges Volk voraus. Denn Gott wählt immer wenige dazu aus, um die vielen Nicht-Erwählten zu dienen und sie durch die Erwählten zu segnen. Das ist ein göttlicher Grundsatz, der sich durch die ganze Schrift wie ein roter Faden durchzieht. Das können wir fast auf jedem Blatt der Bibel finden, in irgendeiner Form. Verstehen wir das und akzeptieren diese Wahrheit im Glaubensgehorsam, dann ist sie ein Generalschlüssel zum Verständnis der Heilsgeschichte Gottes. Wenn wir uns daran nicht halten, ja, und unsere eigenen Interpretationen reinlegen, dann verschließen sich viele Teile der Schrift automatisch. Ja. Man muss sie dann in der Betrachtung auch ausblenden, weil sonst kriegt man das nicht auf die Reihe. Und Unsinn und Verirrung ist Tür und Tor geöffnet. Nun zurück zu der Bestimmung der 12 Stämme Israels als Diener und Segensvermittler an die Nationen. Ein Wort möchte ich zur Einleitung sagen. Noch bezüglich des Ergebnisses von Israels Geschichte. In Jeremia 4, Vers 1 und 2, dort lesen wir, wenn du umkehrst, Israel, spricht Jehova, zu mir umkehrst, und wenn du deine Scheusale vor meinem Angesicht hinwegtust und nicht mehr umherschweifst, sondern schwörst, so wahr Jehova lebt, in Wahrheit, in Recht und in Gerechtigkeit, was passiert dann? So werden die Nationen sich in ihm segnen und sich seiner rühmen. Das heißt, das Heilshandeln Gottes an den Nationen hängt mit der Zurechtbringung Israels zusammen, untrennbar. Und wir sehen hier auch, dass die Schrift hier ganz klar das kleine Israel und die vielen Nationen drumherum so sieht. Ja? Wir können also nicht sagen, dass praktisch ein Großteil der Nationen etwa aus Nachkommen der 10 Stämme oder sonstiges was besteht. Ja? Sondern Israel wird immer als Sohn Gottes, ja, wie es dem Pharao gegenüber gesagt wird, im Verhältnis zu den übrigen in der Mehrzahl stehenden Nationen gesehen. Das zeigt hier dieses Wort exakt. Ja. Wir haben hier also eine Definition auch, wenn wir so wollen. Welch ein anbetungswürdiges Wort ist das? Und die Geschichte Gottes mit seinem 12-stämmigen Israel hängt mit seiner Bestimmung eng mit dem Dienst an den Nationen zusammen. Das kann man nicht trennen. Falls sich Israel aber nicht an den Bund Gottes halten würde und nicht auf seine Stimme hören sollte, so lernt unser eingangs genannter Bibelleser weiter, aus den Schriften des 2. bis 5. Buches Mose wird sie der Gott Israels dafür ins Gericht bringen. Unweigerlich. Aber, und das ist ebenso unmissverständlich bezeugt, wird ihr Gott sie nach diesem Gericht als ganzes 12-stämmiges Volk wieder annehmen und völlig zurechtbringen. Das ist auch klar bezeugt. Ihr Fall um ihrer Sünde willen brachte dem Kosmos Rettung und auch den Nationen Reichtum und Versöhnung. So wird erst recht ihre Wiederannahme als Volk Leben aus Toten bewirken. Das lehrt die Schrift durch Paulus in Römer 11, haben wir dieser Tage schon gehört. Und schließlich bekräftigt Paulus die Aussage etwa in Jeremia 4, die wir vorhin sahen, dass Gott seinen Verheißungen treu ist. Ja? Dass die Verheißungen und die Berufungen Gottes unbereubar sind, und zwar alle Verheißungen. Und darum können wir auch sicher sein, dass Gott über die Erfüllung seiner Verheißungen wacht, dass sie ausgeführt werden. Darüber hinaus hat Gott nach dem Prinzip gehandelt oder handelt er immer nach dem Prinzip. Amos 3, Vers 7. Denn der Herr Jehova tut nichts, er habe denn sein Geheimnis seinen Propheten geoffenbart. Das heißt, Gott hat immer im Volk und später auch ja, in der Gemeinde hat er Menschen, denen er eben die Geheimnisse offenbart. Und diese Geheimnisträger wissen dann, weil sie eben von Gott auserwählt sind, genau Bescheid, was passiert. Und die können dann denen, die es noch nicht wissen, eine Hilfe sein. Und so genau arbeitet Gott grundsätzlich. Unser Leser wird weiter feststellen, dass jedes der biblischen Bücher eine mehr oder weniger große Fülle an prophetischen Aussagen enthält, die immer noch auf ihre Erfüllung harren. Es ist daher kein Buch der Schrift in allen seinen Aussagen bereits Geschichte geworden. Keines, nicht eines. Das müssen wir uns klar machen. Wir finden zwar immer wieder Menschen, die das behaupten, das sei so, das Alte Testament hätte nichts mehr zu sagen oder wer liest denn schon was im Prediger und in den Sprüchen, ja, das ist ja sowas Trockenes. Aber meistens Leute, denen die Sprüchen wirklich gut tun würden in ihrem praktischen Leben. Ja. Ja. Und wir können ja den Leuten den Glauben gar nicht absprechen und sollen wir es auch. Sie glauben etwas in der Schrift, aber sie glauben halt nicht allem, was geschrieben steht. Und darauf kommt es an, nur wenn ich allem glaube, dann bekomme ich auch Licht. Seit 47 haben wir wieder einen weltlichen Staat Israel im Land der Väter. Ein sehr geringer Teil der Israeliten sind aus den Nationen bisher in das Land gekommen. Jedoch entspricht, was wir im Nahen Osten heute sehen, weder nach Landumfang noch nach Regierungsform und noch viel weniger dem inneren geistlichen Zustand nach dem, was Gott seinem 12-stämmigen Volk Israel für seine Rückkehr verheißen hat. Das werden wir dann im Detail noch sehen. Fairerweise müssen wir natürlich sagen, dass das Ende des gegenwärtigen Zeitalters eben noch nicht gekommen ist. Und deshalb steht eine Menge an Verheißungen für Israel eben noch aus. Ich denke, dass ohne die Bibel vergewaltigen zu wollen, sind es mindestens 90 oder über 90% der Verheißungen, die sich nicht in vollem Umfang oder überhaupt nicht bisher erfüllt haben. Man kann auch argumentieren, dass Gott in Wachstumsschritten arbeite, von außen nach innen. Auch das kann man zunächst mal ruhig stehen lassen. Wenn wir die Schrift dann näher befragen, dann werden wir feststellen, dass dieser Satz auch teilweise aufgehoben werden muss, ja, dass das nicht immer grundsätzlich gilt. Ja. Aber ob Bewegungen und Ereignisse in Bezug auf Israel oder auch im sonstigen Bereich, im christlichen Bereich etwa, göttlicher Natur sind, das zeigt im Einzelfall, ob sie in den in Gottes Wort geoffenen Baden Kriterien auch allen entsprechen. Der Feind macht ja manchmal Folgendes, er nimmt 99% Wahrheit, ja, und dann mischt er 1% Falsches hinzu. Und wenn man da nicht genau hinguckt, dann erklärt man das Ganze für richtig. Das heißt, wenn eine Bewegung in Israel abläuft und sie stimmt nicht hundertprozentig mit dem überein, was Gott darüber sagt, dann wissen wir, dass es eine Vorwegnahme ist. Und das werden wir dann auch noch sehen. Allerdings laufen natürlich auch alle diese Vorwegnahmen, alles was der Satan macht, läuft innerhalb des Planes Gottes ab. Es geschieht nichts, was nicht im Plane Gottes enthalten ist. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass was geschieht göttlicher Natur ist. Denn das meiste, was wir im Kosmos sehen, ist eben satanischer Natur. Und das müssen wir uns eingestehen. Einfaches Beispiel, der Satan ist nach Gottes Bestimmung, etwa 2. Korinther 4, Vers 4 oder Epheser 2, 2, ist er bis heute Gott und Fürst dieses Äons. Aber kein normaler Mensch würde auf die Idee kommen, dass Satans Machenschaften göttlicher Natur seien, ja? Obwohl er von Gott eingesetzt ist. Ja? Und deshalb müssen wir da deutlich unterscheiden. Ja, wir wollen jetzt an einem zweiten Punkt kurz möchte ich Themenbereiche nennen, die wir etwa kurz an denen wir vorübergehen wollen. Ja, wie unser Bruder im Eingang sagte, haben wir ja heute mit 70 Büchern der Schrift zu tun und die können wir natürlich nicht alle durchlesen heute Morgen und bei der nächsten Versammlung. Wir wollen uns zunächst einmal mit den Wurzeln beschäftigen, das sind die Verheißungen und die Segen der Väter. Bedingungslose und solche, die an Bedingungen der Segensträger gebunden sind. Wir werden uns das Werden und die Bestimmung des Volkes ansehen, Segen und Fluch über Israel, Verheißung von Gericht und Wiederannahme. Israel, ein Fluch unter den Nationen, dann die Rückführung aller Stämme in das Land. Welche Kriterien muss denn Israel erfüllen? Und dann werden wir noch vielleicht noch zum Königtum kommen. Ja? Viel weiter wird es nicht, da wird uns die Zeit ausgehen. Wir müssten, wie der Johannes schon vorgeschlagen hat, die Freizeit noch um ein paar Tage verlängern. Aber ich denke, dass das, was der Herr dann aus diesen beiden Versammlungen machen wird, ja, das würde reichen, damit wir in der Lage sind, sauber und klar diesen roten Linien entlang zu gehen. Und das muss ja auch jeder tun. Ich könnte euch ja auch einen Unsinn erzählen. Das müsst ihr selber prüfen. Ja? Das ist jeder gefordert. Das hatten wir ja gestern Morgen gesehen. Wir haben ja noch ein Thema von unserem Markus über das 1000-Jahr-Reich. Das würde eigentlich auch dann noch in diese Themenreihe reingehören. Und das ist sehr schön. Deshalb hat mich Gott verhindert, mich damit zu beschäftigen, noch in der Vorbereitung. Das wusste ich nicht. Und so hat Gott auch hier Bestätigung geschaffen, ja, dass er einfach die Dienste und die Inhalte aufeinander abstimmt. Nun, es ist klar, dass wir nicht alles betrachten können. Und es mag dem einen oder anderen auffallen, dass ich vielleicht eine Stelle, die ganz wichtig wäre zu diesem oder jenem Punkt, eben nicht gelesen habe. Und das mögt ihr mir nachsehen. Ich werde auch manche Stellen nur nennen, sodass man es beim Nachhören dann selber lesen kann, ja, damit man einfach die roten Fäden, die Gott zieht durch die Schrift, dass man denen entlang gehen kann. Wir wollen auch auf keinen Fall irgendwelche außerbiblischen Zeugnisse irgendwelcher Art benutzen, weil sie uns wenig hilfreich sind. Ja. Sie führen uns leider sehr schnell unter Umständen völlig weg von dem, was die Schrift zu sagen hat. Jetzt möchte ich vorneweg noch zwei Zeitzeugen zur Israel-Frage zu Wort kommen lassen. Und zwar ein Zeugnis rund 50 Jahre vor der Entstehung des Staates Israel und eines rund 60 Jahre danach. Das erste stammt von Theodor Herzl, dem Begründer des modernen Zionismus, 1896. Es ist ratsam, dieses Buch mal zu lesen. Man wird verdächtig viele Dinge finden, die wir in unserer eigenen Gesellschaft heute haben. Zum Beispiel der Sieben-Stunden-Tag war eine Erfindung Herzls. Ja, das nennt er in der Der Judenstaat. Das Buch heißt Der Judenstaat. Herzl war ein Wiener, glaube ich, und ist dort aufgewachsen, war Journalist und hat den politischen Zionismus begründet. Wer will, der soll mir sagen, dem kann ich die Internetadresse geben, wo man das Buch lesen kann. Und ich meine, man könne es auch kaufen, denn dort wird ein Verlag angegeben. Und das ist also sehr, sehr aufschlussreich, was dieser Mann damals gesagt hat. Ich möchte aus der Einleitung dieses Buches ein paar Zitate bringen. Und zwar sagt er: Ich glaube an das Aufsteigen der Menschen zu immer höheren Graden der Gesittung. Nur halte ich es für ein verzweifelt langsames. Wollten wir warten, bis der Sinn auch des mittleren Menschen zur Milde sich abklärt, die etwa Lessing hatte, als er Nathan den Weisen schrieb, so könnte darüber unser Leben und das unserer Söhne, Enkel und Urenkel vergehen. Da kommt uns der Weltgeist von einer ganz anderen Seite zu Hilfe. Dieses Jahrhundert, man bedenke das 19., ja, hat uns eine köstliche Renaissance gebracht durch technische Errungenschaften. Nur für die Menschlichkeit ist dieser märchenhafte Fortschritt noch nicht verwendet. Etwas später in der Einleitung schreibt er: Ich halte die Judenfrage weder für eine soziale noch für eine religiöse, wenn sie sich auch noch so und anders färbt. Sie ist eine nationale Frage und um sie zu lösen, müssen wir sie vor allem zu einer politischen Weltfrage machen. Wir, ja, die im Rate der Kulturvölker zu regeln sein wird. Wir sind ein Volk. Ein Volk, sagt er. Ja, wir sehen, wie hier Wahrheit und das andere vermischt wird. Es gab Versuche, die Juden in verschiedenen Ländern als Bauern anzusiedeln, zum Beispiel in Madagaskar, so wie etwa die Katharina die Große von den Schwaben, welche eingekauft hat, um Russland zu sanieren damals. Er schreibt zu diesem Thema: Die Agrarfrage ist auch nur eine Maschinenfrage. Amerika muss über Europa siegen, so wie der Großgrundbesitz den Kleinen vertilgt. Der Bauer ist also eine auf den Aussterbeetat gesetzte Figur. Wenn man den Bauer künstlich konserviert, so geschieht es wegen der politischen Interessen, denen er zu dienen hat. Und jetzt wollte ich noch einmal an das Jahr erinnern, wann das geschrieben wurde, 1896. Können wir verstehen, warum die EU so geworden ist, wie sie geworden ist. Europas Untergang. EU, ne? Europas Untergang. Ja? Weil der Salomo sagt, wenn ein König sich dem Ackerbau widmet, dann ist er ein Vorteil für sein Land. Ja? Steht in Prediger irgendwo, glaube ich. Ja, weiter unten führt Herzl weiter aus. In den Bevölkerungen wächst der Antisemitismus täglich, stündlich. Und er muss weiter wachsen, weil die Ursachen fortbestehen und nicht behoben werden können. Und zwar die weiter zurückliegende Ursache ist der im Mittelalter eingetretene Verlust unserer Assimilierbarkeit. Warum war das so? Weil die katholische Kirche verhindert hat, dass die Juden ordentliche Berufe lernen durften. Sie durfte nur Geldgeschäfte und Viehhandel und ähnlich Lumpensammlerhandel betreiben. Ja. Dann schreibt er, unsere Überproduktion an mittleren Intelligenzen, die keinen Abfluss nach unten haben und keinen Aufstieg nach oben. Das heißt, die Leute konnten sich nicht in der Gesellschaft entsprechend etablieren. Wir werden nach unten hin zu Umstürzlern proletarisiert und bilden die Unteroffiziere aller revolutionären Parteien. Und gleichzeitig wächst nach oben unsere furchtbare Geldmacht. 1896. Ja. Wenn der Judenstaat dann errichtet sein wird, also jetzt müssen wir es uns vorstellen, jetzt sind wir mal 1947, da wurde ja der Staat Israel gegründet, aber eben auf zionistischen Prinzipien. Jetzt schreibt er weiter, und was wir dort nur für unser eigenes Gedeihen versuchen, wirkt machtvoll und beglückend hinaus zum Wohle aller Menschen. Werden wir also am Ende eine Theokratie haben? Nein, der Glaube hält uns zusammen, die Wissenschaft macht uns frei. Wir werden daher theokratische Wunschvorstellungen in unserer Geistlichen gar nicht aufkommen lassen. Wir werden sie in ihren Tempeln festzuhalten wissen, wie wir unser Berufsheer in den Kasernen festhalten werden. Heer und Klerus sollen so hoch geehrt werden, wie es ihre schönen Funktionen erfordern und verdienen. In den Staat, der sie auszeichnet, haben sie nichts dreinzureden, denn sie werden äußere und innere Schwierigkeiten heraufbeschwören. Ja. So wird es sein, ja, sagt er. Und später im Schlusswort schreibt er, darum glaube ich, dass ein Geschlecht wunderbarer Juden aus der Erde wachsen wird. Die Makkabäer werden wieder aufstehen. Noch einmal sei das Wort des Anfangs wiederholt. Die Juden, die wollen, werden ihren Staat haben. Wir sollen endlich als freie Männer auf unserer eigenen Scholle leben und in unserer eigenen Heimat ruhig sterben. Die Welt wird durch unsere Freiheit befreit, durch unseren Reichtum bereichert und vergrößert durch unsere Größe. Stimmt es? Natürlich stimmt es. Aber nicht ohne Gott. Gott kommt hier überhaupt nicht vor. Ja? Und so sehen wir, wenn Israeliten ohne Gott sind, dann sind sie ohne Gott wie jeder andere. Und deshalb kommt der gleiche Unsinn raus. Ja, das müssen wir einfach sagen. In Jeremia 17, Vers 5 und 6 sagt Gott, verflucht ist jeder Mann, der auf den Menschen vertraut und sein Fleisch zu seinem Arme macht und dessen Herz von Jehova weicht. Und er wird sein wie ein Entblößter in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Örtern in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. So sieht es der moderne, ja, Israelit, möchte ich sagen. Und wir verstehen das, ja. Wenn ein Mensch den Geist Gottes nicht hat, dann kann er nicht anders urteilen. Und wir sehen aber, dass der Mann trotzdem irgendwie die Verheißungen seines Gottes doch gehört hatte, vielleicht in seiner Kindheit. Und er hat sie jetzt durch die eigene Kraft versucht zu formulieren und dann später mit Macht und Kriegen umzusetzen. Genauso ist es dann ja auch gekommen. Das heißt, die Geschichte, der Erfolg gibt ihm recht. Bis jetzt. Aber, bitte?
War er Freimaurer?
Weiß ich nicht.
Programm von den Freimaurern drin.
Ja, klar. Ich weiß es jetzt persönlich nicht, aber es ist ziemlich sicher anzunehmen, dass er in diese Sorte einzukategorisieren wäre. Nun wollen wir aber schnell das Äußere verlassen, denn wir haben ja gesagt, wir wollen nicht äußere Zeugen zur Beleuchtung nehmen. Ja? Aber wir dürfen doch mal auch sehen, was die Israeliten so von sich geben. Nun, Verheißungen an die Väter, Abraham bis Jakob. Erstens Abraham, Abram und Abraham. Es gibt da bedingungslose und andere, die an Bedingungen, an das Verhalten des Segensträgers gebunden sind. Wir beginnen mit Abram bzw. Abraham und lesen in 1. Mose 12 die Verse 1 bis 3. Dort beruft Gott den Abram und gibt ihm eine Verheißung. Und Jehova sprach zu Abram: Gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist die Grundverheißung, die dem Abraham gegeben wurde. Und wir sehen, dass durch seinen Samen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und wir wissen ja aus dem Galaterbrief, dass der Paulus diesen Vers herausnimmt, indem er erklärt, dass der Same, von dem da die Rede ist, dass das wohl auch was Äußeres ist, ja, aber dass letzten Endes der Same der Christus ist. Und nur durch den Christus kann überhaupt Segen weitergegeben werden und kann der Segen ursächlich herkommen. Denn der Segen wird dann dem Volke Israel als Segensträger für alle Nationen gegeben und der Gemeinde, die da ist, sein Leib für den Kosmos. Ja, wenn wir es jetzt mal so geschwind sagen. Hier verheißt Gott Abraham eine große Nation und dass er ihn segnen wird. Dann aber kommt sofort die Bestimmung, du sollst ein Segen sein. Das heißt, Israel ist nicht zu ihrem Selbstzweck, zum eigenen Wohl gesegnet, sondern damit sie ein Segen sein sollen. Und deshalb noch einmal, das war bereits anfangs, den anfangs zitierten Satz, Gott wählt immer wenige dazu aus, um der Mehrzahl der Nicht-Erwählten zu dienen und sie durch die Erwählten zu segnen. Jeder Gesegnete ist dazu da, dass von ihm wieder Segen ausgeht. Das gilt für jeden Einzelnen von uns. In 1. Mose 15, als er bereits im Land angekommen war, dass Gott ihm zum Besitztum und zu dem seiner Nachkommen versprochen hatte, da erklärt Gott den Abraham gerecht aus Glauben. Und es geschieht noch, bevor irgendwas anderes da war von ihm. Da war noch kein Nachkomme in sich, nichts. Ja. Nachdem Gott ihm die Verheißung seines Samens konkret gemacht hatte, lesen wir in den Versen 1. Mose 15, 4 bis 7. Und siehe, das Wort Jehovas geschah zu ihm also. Nicht dieser, nämlich Eliezer von Damaskus, wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Jetzt macht Gott also ganz konkret den ersten Schritt. Es wird einen Nachkommen geben und der wird dich beerben und aus diesem wird dann dieses Volk werden, der Same kommen auf der Erde. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch gen Himmel und führe. Über das Buch der Sterne müssten wir es etwas deutlicher formulieren. Zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same sein. Und er glaubte Jehova und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin Jehova, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa, um dir dieses Land zu geben, es zu besitzen. Ich, sagt Gott, ich mach das. Ja, und nicht wie später das Volk gesagt hat, wir wollen es tun. Ja, Gott macht's. Auf die Frage, woran er das erkennen könne, machte der Herr einen einseitigen Bund mit ihm, der in den folgenden Versen beschrieben ist, in einem Gesicht. Abram war vom Herrn in tiefen Schlaf versetzt worden, erklärt ihm nun der Gott Israels weitere Details. Wir lesen 13 bis 18 in 1. Mose 15 und er sprach zu Abram, für gewiss sollst du wissen, ja, man beachte die Formulierung, für gewiss sollst du wissen, Wissen ist hier gegeben, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist. Also wusste der Abraham ab dem Zeitpunkt, ein Teil meines Samens, der wird einmal nicht in diesem Lande sein zunächst. Ja? Mir gehört es auch noch nicht, mir ist es nur verheißen. Ich ziehe da rum, ja? Und mein Same wird erstmal deportiert. Dann geht es weiter und sie werden ihnen dienen, diesem fremden Land, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Man überlege sich mal, was das bedeutet. Der Abraham hat noch nicht einmal richtig, ja, das Land in allen Teilen gesehen. Da macht Gott schon solch eine Aussage. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Alles vorhergesagt. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter, und die Amoriter stehen hier als Gesamtbezeichnung für alle die Völker, die in den von Gott definierten Grenzen Israels damals gelebt haben. Die Sünden der Amoriter, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter bis hierher ist noch nicht voll. Also sehen wir, dass Gott etwa nicht nur mit seinem Volke Israel arbeitet, sondern auch mit allen Nationen. Und genau diese Nationen hat er so noch 400 Jahre Gnadenzeit gegeben. Und wir merken, da ist sogar eine Frucht rausgekommen. Wie heißt denn die? Bitte, die Ruth zum Beispiel, noch eine früher, die Rahab. Ja? Und die wohnte sogar in der Mauer Jerichos und das Haus ist nicht umgefallen. Ja? Und was sagt die Frau? Das war ja beschämend für die Kundschafter. Wir haben gesehen, was euer Gott getan hat. Und da ist unser Herz uns entfallen. Ja? Und ihr werdet gelingen haben und so weiter. Ich glaube, die Kundschafter, denen sind die beiden Augen ausgefallen, als sie von dieser Frau das hörten. Das war ja eine aus einem schwierigen Gewerbe. Ja? Und ausgerechnet die hat Gott erwählt, dass sie zum Volk hinzugetan wird, mitsamt ihrem Haus. Sie war unter der Bedeckung des Blutes. Ja? Der Karmesinfaden im Fenster ist ein Abbild für das Erlösungswerk des Christus. Ja, und alle, die unter diesem Strick, ja, die waren zunächst war der Strick die Rettung für die beiden Kundschafter und danach war es der Rettungsanker für das ganze Haus, weil ihnen gesagt wurde, wer in deinem Haus drin ist, der kommt durch. Wer nicht drin ist, der wird erledigt. Ja. Also sehen, da könnte man jetzt hier schon eine ganze Stunde drüber reden. Ganz wunderbare Zusammenhänge in diesen Versen. Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe, da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. An selbigem Tage machte Jehova einen Bund mit Abram und sprach, deinem Samen gäbe ich dieses Land, und jetzt hört genau hin, vom Strome Ägyptens bis an den großen Strom, den Frat. Und das ist der Euphrat. Jetzt überlegt euch mal, was das für ein Gebiet ist. Und jetzt können wir uns noch fragen, was das für eine Konsequenz hat. Vorher möchte ich aber die Punkte noch einmal zusammenfassen. Und wir sehen hier eine gewaltige Prophetie, was Israel erleben wird. Erstens wird ihm gesagt, dass der Same zunächst ein Fremdling in fremdem Land sein wird. Also nicht Fremdling im späteren Erbteil nur wie er und der Isaak und der Jakob, sondern Fremdling in einem fremden Land. Ja? Der Jakob hat dann sogar diese neuerliche Fremdlingschaft im fremden Lande sogar selber noch erlebt, nämlich genau so viele Jahre, wie der Josef alt war, als er verschleppt wurde. 17 Jahre. Ja? Kommen wir noch dran. Er hat jene bereits im von Gott genannten fremden Land verbracht. Und diese Fremdlingschaft wird genau auf 400 Jahre begrenzt von Gott. Drittens, Gott wird die Bedrückernation, wir wissen, das ist Ägypten, das war damals dem Abraham noch nicht bekannt, ja, die wird er richten und sie werden viertens nach dieser Zeit mit großer Habe ausziehen. Abraham wird fünftens in gutem Alter sterben und im Frieden. Und im vierten Geschlecht, sechstens, wird der Same aus dem fremden Land in das verheißene Land zurückkehren und es als Erbe dann besitzen. Siebtens, die Sünden der Amoriter sind noch nicht voll. Und achtens, Gott macht einen Bund bezüglich des Umfangs des Landes vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat. Nach der heutigen Landkarte gehören Teile des Libanon, Syrien, komplett Jordanien, große Teile des Irak, ein Kunstgebilde übrigens der Engländer seit 1917 und ein guter Teil Saudi-Arabiens zu diesem Israel verheißenen Land. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, es wird einer diese Verheißung heute in der Weltpolitik proklamieren, den würden sie sofort erschlagen. Ja? Das ist völlig klar. Und wenn wir uns überlegen und fragen, hat denn Israel je dieses Land in diesem Umfang besessen? Nie und nimmer. Selbst unter Salomo nicht. Von Salomo lesen wir in 1. Könige 4, 21 und 21, Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Also war diese Verheißung bereits zu Salomos Zeiten einmal in Erfüllung gegangen. Zumindest in eine Vorerfüllung. Mindestens das. Und es waren so viele, dass diese Bezeichnung verwendet werden konnte. Ja? Von wegen, dass Israel so riesengroß ist und die Nationen nur ein geringer Teil wären. Und dann heißt, sie aßen und tranken und waren fröhlich, Vers 20 und 21. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche von dem Strome bis zu dem Lande der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie brachten Geschenke und dienten Salomo alle Tage. Das heißt, rein politisch, machtmäßig hat wohl Salomo und selbst er nicht, denn sein Reich ging nicht bis zum Strome Ägyptens, ja, sondern nur bis zur Grenze Ägyptens. Er hat diese Königreiche alle beherrscht, aber sie waren nicht Eigentum. Ja, die Königreiche waren unterjocht, zum allergrößten Teil durch David noch, als er König war in Israel diese 40 Jahre. Und der Salomo konnte dann dieses Erbe antreten und die Macht befestigen. Ja? Und er hat wohl über dieses große Gebiet politisch geherrscht, aber nicht als Eigentum. Das heißt,
bitte? Welche Stelle war das?
Das war 1. Könige 4, Vers 20 und 21. Weiter unten heißt es, denn er herrschte über das ganze Land diesseits des Stromes von Tipsach, das liegt am westlichen Ufer des Euphrat, bis Gaza über alle Könige diesseits des Stromes. Und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum. Und jetzt hören wir mal, was da schon Wirklichkeit geworden war. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit. Ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Von Dan bis Beersheba, alle Tage Salomos. Stützt der Begriff Leben unter dem Feigenbaum und unter dem Weinstock noch anderswo in Erinnerung? Im Tausendjahrreich. Dort wird es wieder sein. Und in Micha 4, an der Stelle, da kommen wir irgendwann noch dran, hoffentlich, da heißt es, dass die Nationen sogar, ein jeder, unter ihrem Weinstock und ihrem Feigenbaum leben. Das heißt, jeder hat sogar das Dessert zum Essen vor der Haustür, weil Feigenbaum und Weinstock sind nicht überlebensnotwendig. Ja, das ist Dessert, das ist Zugabe. Ja, es wird also alles in Hülle und Fülle dann geben. Und bei Salomo hat Gott dieses Vorgar dargestellt, ja, und hat zumindest herrschaftsmäßig mal fast den ganzen Bereich bekommen, dem der Abraham verheißen war. Ja. So dass wir das, was Salomo hier erlebt hat und das Volk unter ihm, das war praktisch eine gewaltige Vorerfüllung von dem, was dem Abraham und den übrigen Vätern verheißen war, inklusive der Anzahl wie die Sterne des Himmels und wie der Sand des Meeres. In 1. Mose 22, da gehen wir jetzt hin, da sagt Gott zum Abraham, beziehungsweise Gott lässt sagen durch den Engel, der ihm zum ersten Mal zu dem Zweck erschienen war, um ihm zu bezeugen, dass der Engel jetzt nun endlich wisse, dass er, Abraham, Gott fürchte. Das hat der Engel vorher noch nicht gewusst. Deshalb musste auch der Abraham seinen Sohn opfern. Das war der eigentliche Grund. Nicht, weil Gott etwa einen Beweis brauchte, ja, wie es in dem Herzen Abrahams aussieht. Denn er hatte ihn ja ein paar Jahre vorher in 1. Mose 15 aus Glauben gerechtfertigt. Ja. Da braucht Gott keine Beweise mehr für das, was er ihm selber gegeben hat. Aber der Engel wusste es nicht. Ja, und deshalb hat er Abraham seinen Sohn geopfert. Dass das natürlich dann zusätzlich noch eine Darstellung des Opfertodes Christi am Kreuz war, ist keine Frage. Ja. Aber der ursächliche Anlass war, dass der Engel nicht wusste, dass der Abraham Gott fürchtet. Und das. Ja.
Engel, steht da Engel des Herrn?
Ja. Das weiß ich jetzt. Ja, er steht.
Ja,
Elohim.
Betrifft das dann die gesamte Lichtswelt?
Möglicherweise ja.
Die gespannt auf Abraham geschaut
hat? Ja, das müssen wir eigentlich annehmen, aus anderen Zeugnissen der Schrift. Das ist so ein Punkt, da darf ich jetzt nicht stehen bleiben. Entschuldigung, aber wir können es durchaus mal betrachten. Ja. 1. Könige 22 und Hiob 1 und 2 wären da zu betrachten. Da steht jetzt in 1. Mose 22, 16 bis 18, da heißt es zuvor, und der Engel Jehovas erschien dem Abraham zum zweiten Male. Und dann heißt es, und er sprach, der Engel, ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova. Vorher hat der Engel in seiner Sache gesprochen, jetzt spricht er im Namen Jehovas. Es heißt eigentlich Spruch Jahwes, so wie die Propheten oft ihre Zeugnisse beginnen, Spruch Jahwes, und dann kommt irgendeine Aussage. Ja, so ist es hier auch. So spricht Jehova darum, dass du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, und jetzt könnt ihr das mir durchstreichen, das steht nicht da, deinen einzigen nicht vorenthalten hast, dass ich dich reichlich segnen und deinen Samen mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und dein Same wird besitzen das Tor seiner Feinde, und in deinem Samen werden sich segnen oder werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Darum, und jetzt hört mal genau hin, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist doch interessant, ja? Und zwar in dem Fall hat der Abraham der Stimme Jehovas gehorcht, seinen Sohn zu opfern. Und jetzt hat Gott sozusagen bestätigt, und da sehen wir, dass diese erweiterte Säge nun mit dem Gehorsam des Abrahams in einer bestimmten Beziehung stand. Weil Gott sagt es so, weil du meiner Stimme gehorcht hast, deshalb werde ich segnen. Und jetzt kommt noch dazu, zu dem, was er bereits an Segen hatte, dass er das Tor seiner Feinde besitzen wird. Ja, dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben, was das alles im Einzelnen heißt. Und dass die Nationen der Erde sich in dem Samen Israels segnen werden. Ja. Wie die Sterne am Himmel, so steht es ja bereits in 1. Mose 12 geschrieben. Und hier ergänzt der Herr noch den Begriff wie der Sand des Meeres. Und so haben wir die Erfüllung dieser Verheißung in 1. Mose 22 vorher bei 1. Könige 4 gesehen. Ja. Es wird gesagt, ihr seid geworden wie der Sand am Meer. 1. Mose 16 nun, trotz der klaren Verheißung an Abraham, vom Samen aus der Sarai, zeugte er vorgreifend durch eigenmächtiges Handel den Ismael mit der Magd Sarais, der Hagar. Und noch schlimmer ist sein eigenes Urteil bezüglich der Segnung Gottes. Wenn wir jetzt da lesen, in 1. Mose 17, dort heißt es, und Abraham sprach zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Was ist das für eine Verkennung? Ja? Und wir sehen, auf der einen Seite ist es ein Jammer, dass der Abraham da noch nicht ganz durchgesehen hatte, dass er jetzt plötzlich in den Ismael verliebt war, so wie wir manchmal auch in unsere eigenen Wege verliebt sind. Und was sehen wir andererseits? Mit welch einer Souveränität Gott da einfach drüber weggeht. Ja? Und er kann trotz dieses Versagens mit Abraham, setzt er seine Linie fort, ungeachtet der Schwäche und der Hinfälligkeit und des Nichtverstehens der Werkzeuge. Gott setzt sich drüber weg und sagt, das, was ich beschlossen habe, mache ich trotzdem.
Aber er hat 13 Jahre nicht mit ihm gesprochen.
Ja, 13 Jahre war Funkstille. Welch ein fatales Missverstehen des Weges Gottes bei Abraham. Wir wollen keine Steine werfen, wir wollen es einfach feststellen und uns am Hemd nehmen. Ja, also ich mache das jetzt gerade wieder mal für mich selber. Gott sagt weiter in Vers 19, fürwahr, Sarah, dein Weib, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Das heißt lachen. Und ich werde meinen Bund mit ihm errichten zu einem ewigen Bund, zu einem äonischen Bund für seinen Samen nach ihm. Und 20 heißt, und um Ismaels Willen habe ich dich erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak errichten und den Sarah dir gebären wird um diese bestimmte Zeit im folgenden Jahr. Also es ist so wichtig, dass wir in unseren Vorstellungen nicht anfangen, Dinge zu beten, ja, die nicht auf der Linie Gottes sind. Ja, das ist immer verlorene Zeit. Ja. Das funktioniert nicht. Gott, er hört selbst manchmal solch ein Ansinnen, ja, wie wir hier ein Beispiel haben von Abraham. Aber hätte der Abraham gewusst, was das für ein namenloses Elend ergeben würde? Wir wissen nicht, ob er diesen Schritt getan hätte. Wissen wir nicht. Ja. Kann jeder mal für sich darüber nachdenken. Wie gnädig ist Gott dem Abraham? Er segnet auch Ismael um Abrahams Willen und er zeigt ihm seinen Werdegang auf. 12 Fürsten kommen aus ihm. Aber was die Verheißung angeht, lässt sich Gott durch Abraham nicht umstimmen. Sind doch seine Verheißungen fest und unbereubar. Gott ist kein Mensch, dass er einknickt, ja? So wie wir manchmal, wenn wir nur lange genug jammern und klagen. hilft alles nichts. Gott führt seine Verheißung durch. Wir lernen hier gleich noch eine ganz wichtige Lektion, wenn es um Segen geht in der Schrift. Segen von Gott bedeutet nicht, dass der Gesegnete deshalb auf den Wegen Gottes wandelt und dass er diese für gut hält. Wenn jetzt also einer hinsteht und sagt, ich bin gesegnet von Gott, ja, also bin ich aller Probleme ledig und jetzt sanktioniert Gott alle meine Wege, denn ich bin ja von ihm gesegnet. Ja. So wie die Araber teilweise heute hinstehen und sich auf Abraham berufen und sagen, das Land gehört uns. Ja. Da können sie sagen, wir sind die Gesegneten des Gottes Abrahams. Ja, richtig. Aber Gott hat den Ismael weggeschickt in das Land des Ostens, bevor er gestorben ist. Und dort haben sie ihr Erbteil und Geschenke mitbekommen von Abraham, aber nicht im Land der Verheißung für Israel. Ismael ist uns also ein wichtiges Beispiel. Seine Sippschaft ist riesengroß geworden und er hat sich weit nach Osten ausgebreitet. Es wird uns das Land genannt bis zum Euphrat, dort in der nachfolgenden Schriftstelle. Aber er und seine Nachkommen sind Götzendiener geworden und sind es heute noch. Gesegnete Jehovas. Ja? Muss man sehen. 1. Mose 17. Gott führt für Abram und seine Nachkommen die Beschneidung ein. Und zwar als Zeichen des Bundes in Bezug auf seine Nachkommenschaft in Vers 4. Sowohl Abram wie Sarai bekommen einen neuen Namen. Aus Abram, Vater der Höhe, wird Abraham, Vater einer Menge. Gott hat ihn zum Vater einer Menge Nationen gemacht, Vers 5. Auch Sarais Name, Fürstliche, ändert Gott in Sarah um, was Fürstin heißt. Vers 16 lesen wir, und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. Auch klar, ja. Denn aus der Sarah kamen ja dann später Jakob und Esau. Ja. Und Esau wiederum ist eine Linie, die sich auch wieder zu einem großen Erbe vergrößert hat, und da gab es viele Fürsten und möglicherweise, da gibt es Vorstellungen, dass zum Beispiel einer der Freunde Hiobs aus Esau gestammt hat. Ja? Eliphas, der Themaniter, weil Teman war eine Stadt in Esau, in Edom, später. Das heißt konkret, dass aus Abraham und Sarah mehrere Völker kommen werden, was auch über Esau und Jakob später eingetreten ist. Aber die Verheißungslinie setzt Gott eindeutig über Jakob fort. Das bestätigt Paulus auch im Römerbrief in den Versen Kapitel 9, 6 bis 9. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, also aus der Wurzel Israels, sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Same sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Also nur die Nachkommen Isaaks liegen auf der Verheißungslinie. Ja? Obwohl da noch andere, ja, Völkerschaften daraus abgeleitet worden sind. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, sind die Kinder Gottes, also im Falle Abrahams Ismael, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn dies ist ein Verheißungswort, und jetzt wird 1. Mose 18, Vers 10 zitiert, um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Sie wird einen Sohn haben, egal welche Umstände. Nun kommen wir zu dem zweiten Punkt unter dem Segen. 5,2 wäre das Isaak. In 1. Mose 25 bis 28 in diesen Kapiteln finden wir das Ende Abrahams und die Geschichte Isaaks, Jakobs und Esaus. Sie trennen sich, wie eben schon gesagt, noch einmal in verschiedene Linien auf. Die Verheißungslinie führt der Herr über Jakob weiter. in Kapitel 25 nimmt Abraham später nach dem Tode Sarahs noch eine weitere Frau, und zwar die Ketura. Mit ihr hat er 6 weitere Söhne, also Ismael, Isaak, die Verheißungslinie, und dann noch 6 Söhne mit einer weiteren Frau, der Ketura. Und dort werden dann noch weitere 10 Nachkommen aufgezählt, zum Beispiel Assur, Vers 3, zusammen 16 Nachkommen Abrahams werden namentlich erwähnt. Diesen gibt Abraham wie auch Ismael noch vor seinem Tod Geschenke und schickt sie nach Osten weg, denn er wusste, der Erbe wird der Isaak sein, also muss ich dafür sorgen, dass diese Nachkommen nicht auf dem Erbe Isaak sich ausbreiten, denn er wusste, dass Gott dieses Land seinem Sohn Isaak verheißen hat. Und darum hat er entsprechend der Verheißung Gottes gehandelt, gehorsam, und hat diese Söhne mit Geschenken, also völlig befriedet, weggeschickt. Ja? Und es ist interessant, dass auch später nur der Ismael zur Beerdigung des Abraham gekommen ist. Die anderen Söhne, von denen lesen wir nichts. Ja? In 1. Mose 26, da kommt eine große Hungersnot, und Gott bestätigt dem Isaak noch einmal die Verheißung Abrahams in 1. Mose 22. Wir lesen aus dem Zusammenhang heraus der Verse 1 bis 5, nur die Verse 4 und 5. Und ich werde deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und deinem Samen alle diese Länder geben, und deinem Samen und in deinem Samen werden sich segnen oder gesegnet werden alle Nationen der Erde. Darum, und jetzt kommt wieder was ganz entscheidend Wichtiges, darum, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und beobachtet hat, meine Vorschriften oder was gegen mich zu beachten ist, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze. Dieses Wort ist bereits, man mag es glauben oder nicht, noch vor dem Eingang in das Land der Verheißung in Erfüllung gegangen. Denn in 5. Mose 1, Vers 10 und 11 lesen wir: Jehova, euer Gott, hat euch gemehrt, und siehe, ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Jehova, der Gott eurer Väter, füge zu euch, so viele ihr seid, 1000-mal hinzu und segne euch, wie er zu euch geredet hat. Das war 5. Mose 1, 10 und 11. Und wir wissen, das 5. Buch Mose ist, ich weiß jetzt nicht wie lange, also wenige Wochen zumindest, vor dem Einzug in das Land niedergeschrieben worden. Ja? Also nur ganz wenige Zeit, bevor dann der Josua Israel in das Land gebracht hat. Denn als der Mose hier im 5. Buch Mose zu reden beginnt, da stehen sie genau vor dem Jordan. Und jetzt rollt der Mose noch einmal die Geschichte der Wanderung auf und zieht verschiedene wichtige Ereignisse heraus, warnt das Volk und gibt neue Anweisungen. Wir werden das dann noch sehen. Aber am Anfang steht dieser Satz hier: Jehova hat euch gemehrt und ihr seid heute wie die Sterne des Himmels an Menge. Es war also mindestens wiederum eine Vorerfüllung der an Abraham gemachten Zusage. Ja? Der Übergang der Verheißung an Abraham auf Isaak ist nach diesen Worten durch den gehorsamen Wandel Abrahams in den Ordnungen Gottes erfolgt. Daraus können wir das göttliche Prinzip erkennen, dass der Herr durchaus die Einlösung oder die Erfüllung einer Verheißung oder deren Weitergabe an die nächste Generation oder die Auswirkung seines Segens durchaus von dem Wandel des Verheißungs- und Segensträger abhängig macht. Denn wir lesen klar und deutlich in Vers 5 von 1. Mose 26, ihr werdet sein, ja, euer Same wird sein, so und so, darum, dass Abraham meiner Stimme gehorcht hat. Das heißt, Gott hätte können, hätte der Abraham nicht gehorcht, durchaus den Segen zurücknehmen und ihn erst später wieder aufleben lassen. Ja, das wäre durchaus möglich gewesen. Weil was sollten sonst solche Worte bedeuten? Die Wirkung eines gegebenen Segens oder einer Verheißung kann also mindestens vorübergehend durch Unglaube und durch Ungehorsam aufgehalten werden. Schlussendlich wird Gott natürlich seine Zusagen immer einhalten. Das ist ganz klar und es ist auch klares Zeugnis der ganzen Schrift. Aber temporär wird durchaus der Segen unwirksam dadurch, dass Unglaube und Ungehorsam der Verheißungsträger da ist. Schluss, ja. Der Unglaube Israels und ihre Sünde können die Treue Gottes nicht aufheben, sagt der Paulus in Römer 3. Verzögerungen durch Ungehorsam der Segensträger ist aber möglich. So geschehen und sie laufen heute noch. Das zeigt die weitere Geschichte Israels unmissverständlich, wie wir noch sehr deutlich sehen werden. Auch hier möchte ich ein Beispiel aus dem Bereich des Leibes des Christus bringen. In Galater 6, 7 und 8 heißt es: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wenn einer in sein eigenes Fleisch hineinsät oder investiert, ja, dann wird er von dem Fleische Verderben ernten. Wer aber in den Geist hineinsät oder hinein investiert, der wird von dem Geist ewiges Leben, äonisches Leben ernten. Wir haben das offenbar selber in der Hand. Wir alle sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung aus den Überhimmeln. Wir haben alles, was zu einem Gott verehrenden Wandeln, zum Wachsen in das Vollmaß des Christus nötig ist, haben wir bekommen. Wenn ich aber oder du in das Fleisch hineinsäen, und das können wir offensichtlich noch, dann ernten wir vom Fleisch Verderben. Wenn das kein Aufhalten der uns gegebenen Segnungen und Verheißungen bedeutet, dann weiß ich nicht, wie ich das verstehen soll. Ja? Dann halte ich doch letztlich sogar durch meinen Ungehorsam das Wachstum des Leibes auf, oder nicht? Wenn ich im Ungehorsam lebe, ja? Zumindest temporär. Ja, das muss ich sehen. Und genauso sehen wir das bei Israel. Hätte Israel gehorcht, dann wären sie nie aus dem Land rausgeflogen später. Hätten sie die Sabbate gehalten, dann müsste Gott nicht gesagt haben, wenn ich dann euch rauswerfe, dann wird das Land seine Sabbate genießen. Ja? Wenn das keine Verzögerung der Verheißungen Gottes ist, dann weiß ich nicht, wie ich das verstehen soll. Möchte ich doch noch ein paar Minuten, darf ich?
Fünf. Das hängt mit der Kassette zusammen.
Ja. Ja. Tut mir leid, ich strapaziere euch jetzt ein bisschen, aber es ist notwendig, dass wir einfach mal im Zusammenhang verschiedene Linien sehen und daran lernen. Wir gehen jetzt zu Jakob, das können wir allerdings dann nicht fertig machen, das kommt dann später dran. In 1. Mose 27, 27 bis 29 segnet Isaak den Jakob, der durch Betrug diesen Segen erhalten hat. Können wir jetzt leider nicht dran stehen bleiben. In Vers 37 bis 40 bekommt auch der Esau einen Segen, aber er wird Knecht seines Bruders für eine bestimmte Zeit sein und irgendwann wird Gott auch diese Knechtschaft wegtun, ja, da wird der Esau auch frei werden. Jakob muss fliehen und auf der Flucht seinem Weg nach Haran in Luz, das später Bethel benannt wird, erscheint der Gott Abrahams und Isaaks ihm dort und er gibt ihm folgenden Segen mit auf den Weg. 1. Mose 28, Vers 3. Und Gott, der Allmächtige, der Isaak gibt ihm den Segen, Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und Gott verheißt ihm, bevor er das Land verlässt, während des Gesichts der Himmelsleiter bei Bethel folgendes: Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Auch hier sehen wir eine unbedingte Verheißung Gottes. Ja? Gott wird also dafür sorgen, dass das, was er einmal über die Nachkommenschaft Abrahams gesagt hat, dass das minutiös eingehalten wird. Aber es kann durchaus, haben wir eben gesehen, durchaus Verzögerungen geben, ja, dass Gott einfach seine Verheißung zunächst einmal auf Null fährt, ja, und nur das nackte Überleben sichert. Das werden wir dann noch sehen. Der Jakob geht dann daraufhin nach Haran und ein sehr schwieriger Teil seines Lebens beginnt. Er muss durch Laban sehr viel Ungerechtigkeit ertragen und er hat durch die beiden rivalisierenden Schwestern Lea und Rahel eine problematische Ehe. Er kehrt mit Lea, Rahel, 13 Kindern und großer Habe nach etwa 20 Jahren zurück in das Land der Väter. In 1. Mose 30, Vers 25, nachdem Rahel den Josef geboren hat, will der Jakob wieder nach Hause gehen. Ja, das war ihm also, soll man sagen, fast wie ein Signal seines Gottes, die Geburt Josefs. Denn der Benjamin ist ja unterwegs geboren. Ja. Sobald das erste Kind von der geliebten Frau da war, will er aufbrechen. Das ist sehr bezeichnend. In Vers 12 erinnert er Gott an die Verheißung von 28,14, die er ihm bei seinem Weggang gegeben hat. 1. Mose 32,12 sagt er: Du hast ja gesagt, gewisslich werde ich dir wohltun und werde deinen Samen machen wie den Sand des Meeres, der nicht gezählt wird vor Menge. Er wählte hier, was die Mehrung seines Samens angeht, interessanterweise den Wortlaut, den er von den Verheißungen an seinen Vätern her kannte. Ja, der Wortlaut stimmt nicht ganz genau mit dem überein, was Gott ihm bei seinem Weggang gesagt hat, sondern er nimmt hier die Formulierung des Segens aus 1. Mose 22. Im selben Kapitel bringt er in der Nacht seine ganze Familie und Habe über den Jabbok und kehrt dann noch einmal über die Grenze zurück. Dort ringt dann in der Nacht ein Engel mit ihm bis zum Anbruch der Morgenröte. Das war natürlich nicht Jehova selber, das ist keine Frage, denn Jehova würde nicht die Morgenröte gescheut haben. Ja, ja, und ein Lichtsengel auch nicht, ja. Denn es sind viele Engel später am helllichten Tage in Israel erschienen. Aber der hier, der konnte die Morgenröte nicht ertragen. Wir wissen ja, wer der Morgenstern ist, ja, wer die Morgenröte ist, letztlich, das ist der Christus. Der Jakob lässt diesen Engel erst los, nachdem er ihn gesegnet hat. Jetzt müssen wir uns fragen, kann denn auch ein Finsternisengel einen erwählten Gottes segnen? Natürlich geht es. Wenn das Gott ihn heißt, dann hat er keine andere Wahl. Der Engel kündigt, bitte?
Biliam.
Ja, Biliam. Ein lebendiges Beispiel in der Schrift, 4. Mose 22 und so weiter. Der Engel kündigt dem Jakob an, dass er den Namen Israel bekommen würde. Ja? Also der Jakob bekommt den Namen nicht hier vom Engel, sondern der Engel kündigt ihn nur an. Das ist ganz wichtig. In Kapitel 35, 9 erscheint ihm dann Gott in Bethel, nachdem er also reingekommen ist in das Land und dort zu den Altären seiner Väter gegangen war. Jetzt muss ich aufhören gleich. Ja. Und dort bekommt er dann den Namen Israel. Das heißt, an diesem Zeitpunkt, 1. Mose 35, 9, war Israels Geburtsstunde. Wenn man den Namen Israel nimmt, ja. Natürlich geht die Geburtslinie zurück auf Abraham, keine Frage, ja letztlich zurück auf Adam. Aber die Geburtsstunde des Begriffes und damit das, was damit verbunden ist, das Volk Gottes, diese Geburtsstunde ist hier in 1. Mose 35. Da möchte ich jetzt abbrechen an der Stelle. Lieber Vater, hab Dank, dass wir uns mit einem Volk Gottes beschäftigen, mit dem Volke Gottes beschäftigen dürfen. Wir danken dir, Vater, dass du durch alle ihre Geschichte bis zum heutigen Tag nicht aufgehört hast, dich den Gott Israels zu nennen. Welch ein Gnadengeschenk ist doch dies auch für uns, die wir Söhne und Glieder am Leibe deines Sohnes sein dürfen. Und so freuen wir uns, dass du deine Verheißungen durchführst, auch wenn die Verheißungsträger in Sünde gefallen sind und hoffnungslos die Berufung missachtet haben. Und so möge doch dies auch eine Warnung für uns sein, ja für mich, Herr, dass wir nicht uns mit in das Fleisch hineinsäen, sondern in den Geist, damit wir nicht das Wachstum deines Leibes hindern, sondern es fördern. Amen.
Amen.